Guten Morgen. Ich freue mich riesig, dass ich jetzt hier sein darf, mit euch zusammen diesen Teil des Gottesdienstes gestalten. Heute ist ja der vierte Advent, wir haben es schon gehört, und Weihnachten steht vor der Tür. Manche haben die Arbeitswoche, die letzte, schon abgeschlossen. Einige haben noch einen oder eineinhalb Tage vor sich, bevor die Festtage dann so richtig kommen. Und es ist mein Wunsch, dass ich euch heute auch mitnehmen kann, einfach schon in das Weihnachtsgeschehen hinein, dass wir einen neuen Zugang, einen neuen Blick bekommen für das Unglaubliche, das da eigentlich geschehen ist. In den Tagen, als Jesus, der Sohn Gottes, diese Welt betreten hat, nicht als großer König, sondern als kleiner König, als ein hilfloses Kind, der Maria und dem Josef anvertraut. Und ich wünsche mir, dass es gelingt, euch einfach, dass ihr ein bisschen auch einerseits zurücklehnen könnt heute und euch mitnehmen lasst auf eine Reise mit mir zusammen, dass ihr aber gut mitdenkt, euch berühren lasst in eurem Herz, aber auch in euren Gedanken und vielleicht ein oder zwei der Gedankenanstöße, die ich heute mitgeben will, mitnehmt in diese Festtage und auch die Ferienzeit hinein. Ich habe hin und her gemacht mit dem Titel über diesen Teil heute. Und ein Titel, der mir immer da vorne dran war, war eine unerwartete Reise. Aber die ist halt für den kleinen Hobbit schon besetzt. Aber ich nehme euch heute trotzdem mit auf eine unerwartete Reise. Ich denke, für manche von euch wird es etwas unerwartet sein, wie es heute zu und her geht, weil ich nämlich Unerwartetes mit euch vorhabe. Ich habe einige kleine Videoclips geschnitten aus diesem Film. Es begab sich zu der Zeit, und zwar die Clips, die Ausschnitte, die sich auf die Reise der Weisen aus dem Morgenland bezieht. Und ich möchte euch mitnehmen heute auf diese Reise, dass wir mit den drei Weisen unterwegs sind und ihnen und euch dazwischen einige Gedankenanstöße geben. Ich muss vorausschicken, dass im Film natürlich viele Interpretationen gegeben werden, die so nicht in der Bibel stehen. Das sind Ausschmückungen, aber sie helfen uns, etwas von dem mitzuempfinden, was da vielleicht abgelaufen ist. Manches davon ist möglich, manches wahrscheinlich, manches aber ist Legende. Nämlich, wir werden die drei kennenlernen, natürlich Kaspar, Melchior und Balthasar. Ob sie so geheißen haben oder ob es drei gewesen sind, wir wissen es nicht. Was für mich wichtig ist, lasst euch nicht von dem abhalten, was euch Fragezeichen aufwirft und euch stört, sondern lasst euch von dem, an dem aufhalten, an das, was dich packt, was dich anspricht, was dich berührt. Und bevor wir einsteigen, möchte ich noch beten und dann den Text lesen. Vater, wir bitten dich heute Morgen, jetzt da wir zusammen sind, mitten in diesem Gottesdienst, dass wir dir auch jetzt in dem Teil begegnen dürfen, dass du uns begegnest, uns neu berührst mit dem Wunder, wie du dich entschieden hast, diese Welt zu betreten. Und wir bitten dich, dass du uns ermutigst, dass wir in die Freude einstimmen dürfen und dass wir freudig mit dir unterwegs sind, ganz neu Mut fassen, auch von dem, was wir heute lernen und wenn wir auf deine Geburt sehen. Wir bitten dich um dein Führen durch deinen Heiligen Geist. Amen. Ich lese den Text aus Matthäus 2, 1 bis 15. Die Englisch gern lesen, die finden das auf ihrem Blatt auch in Englisch. Da heißt es: Bald darauf kamen Sterndeuter aus einem Land im Osten nach Jerusalem. Wo ist der König der Juden, der kürzlich geboren wurde? Fragten sie. Wir haben seinen Stern aufgehen sehen und sind gekommen, um ihm Ehre zu erweisen. Als König Herodes das hörte, erschrak er und mit ihm ganz Jerusalem. Er rief alle führenden Priester und alle Schriftgelehrten des jüdischen Volkes zusammen und erkundigte sich bei ihnen, wo der Messias geboren werden sollte. In Bethlehem in Judäa, antworteten sie. Denn so ist in der Schrift durch den Propheten vorausgesagt. Und du, Bethlehem im Land Juda, du bist keineswegs die Unbedeutendste unter den Städten Judas. Denn aus dir wird ein Fürst hervorgehen, der mein Volk Israel führen und wie ein Hirte sein wird für seine Herde. Da rief Herodes die Sterndeuter heimlich zu sich und ließ von ihnen den genauen Zeitpunkt angeben, an dem der Stern zum ersten Mal erschienen war. Daraufhin schickte er sie nach Bethlehem. Geht und erkundigt euch genau nach dem Kind, sagte er, und gebt mir Bescheid, sobald ihr es gefunden habt. Dann kann auch ich hingehen und ihm Ehre erweisen. Mit diesen Anweisungen des Königs machten sie sich auf den Weg. Und der Stern, den sie hatten aufgehen sehen, zog vor ihnen her, bis er schließlich über dem Ort stehen blieb, wo das Kind war. Als sie den Stern sahen, waren sie überglücklich. Sie gingen in das Haus und fanden dort das Kind und seine Mutter Maria. Da warfen sie sich vor ihm nieder und erwiesen ihm Ehre. Dann holten sie die Schätze hervor, die sie mitgebracht hatten, und gaben sie ihm Gold, Weihrauch und Myrrhe. In einem Traum erhielten sie daraufhin die Weisung, nicht zu Herodes zurückzukehren. Deshalb reisten sie wieder in ihr Land. Als die Sterndeuter abgereist waren, erschien Josef im Traum ein Engel des Herrn und sagte: Steh auf, nimm das Kind und seine Mutter und flieh nach Ägypten. Bleib dort, bis ich dir neue Anweisungen gebe. Denn Herodes wird das Kind suchen lassen, weil er es umbringen will. Bis dahin. Eigentlich eine unglaubliche Geschichte, wenn man sie nicht schon kennen würde und immer jedes Jahr wieder hört. Aber wer hätte zu der Geburt Jesu Sterndeuter erwartet aus einem fremden Land? Niemand. Niemand hätte darauf gesetzt. Wer waren sie? Woher kamen sie? Ich möchte am Anfang ein paar Einleitungen geben, bevor wir dann losziehen. Vermutlich waren es Perser oder Meder aus dem Zweistromland, aus der Gegend des heutigen Bagdad. Sie waren Gelehrte. Offensichtlich beschäftigten sie sich mit Astronomie, mit Astrologie, wie die Sterne das Schicksal der Menschen anzeigten und widerspiegelten. Schon damals zur Zeit von Daniel im Alten Testament, als die Bevölkerung von Jerusalem und Juda im Raum von Babylon, eben in dem Gebiet angesiedelt war, hatten Sterndeuter und Magier eine wichtige Stellung im babylonischen Reich. Israel war aber ganz klar aufgefordert, sich dem nicht anzuschließen. Wahrsagerei in jeder Form war ihnen verboten, also da, wo das dann in die Vorhersage und Wahrsagerei hineinführt. Und die gesamte Oberschicht von Judäa, von Jerusalem, war um 600 vor Christus nach Babylon deportiert worden und hatte dort 60 Jahre gelebt. Und man kann annehmen, dass 600 Jahre vor Christus viele von denen, die dort in Babylon Fuß gefasst haben, auch viele Familien dort geblieben sind und die Kultur sich auch dort weiterentwickelt hat. Während dieser Zeit haben die Juden und ganz besonders auch Daniel, der ja eine große Stellung hatte in mehreren Regierungen, tiefe Spuren in der dortigen Kultur hinterlassen. Gewiss wusste man dort um den großen jüdischen Messias, den König der Juden, den sie erwarteten. Daniel war ihnen aber allen in Weisheit voraus gewesen und hatte damit die Stellung seines Gottes über die Astrologie deutlich bezeugt. Astrologie wird nirgends in der Bibel empfohlen. Wir sind frei und stehen nicht unter der Herrschaft der Sterne. Wir stehen unter der Herrschaft Gottes. Hier geht es aber um etwas anderes. Die Geburt Jesus ist von derartiger kosmischer Bedeutung, dass sie im Himmel Spuren hinterlässt. Nicht nur auf der Erde. Es war ein Ereignis kosmischer Bedeutung. Und vieles deutet heute darauf hin, dass es damals eine dreifache spezielle Planetenkonstellation gab. Innerhalb etwa von 5 Monaten zwischen Jupiter, Saturn und dem Sternbild der Fische. Das ist eine Annahme, eine Theorie, die von vielen gestützt wird. Es kann aber auch sein, dass es eine außergewöhnliche, einmalige Erscheinung war, die wir heute gar nicht mehr nachverfolgen und erklären können. Wichtig ist, für die Weisen war es eindeutig. Sie haben gesehen, dass Großes passiert und sie haben sich darauf eingelassen. Ich glaube, dass Gott damit auch zeigt, dass er sich denen zeigt, die eigentlich zu weit weg sind, um etwas von ihm zu verstehen. Wir reden oft auch von den Distanzierten. Und ich denke, diese Weisen sind auch Distanzierte. Aber sie haben Gott verstanden in ihrem Umfeld. Und sie haben gesehen, dass Gott etwas tut. Und in dem Sinn zeigt sich immer wieder mal, dass Distanzierte Gott näher sind, als wir das annehmen. Ja, sie sind sogar Gott näher als manche in der Geschichte, die es eigentlich wissen müssten und die nur einige Kilometer gehabt haben von Jerusalem nach Bethlehem. Beginnen wir jetzt also unsere Reise und starten in Persien.
Jeder Hinweis kann uns der Lösung ein Stück näher bringen.
Es wird ein Stern aufgehen aus dem Lande
Israels.
Israels. Aber Melchior!
Die Worte stimmen mit meinen Beobachtungen überein.
Balthasar, wenn das, was der Prophet sagt, wahr ist, könnte ein neuer Messias zu einer Zeit kommen, die wir noch erleben würden.
Ein Stern bewegt sich auf einen anderen zu, den die Römer Jupiter heißen. Und wenn die zwei nah beieinander stehen, dann...
In wie vielen Jahren wird es soweit sein?
Jahre wird es nicht mehr dauern. Der Stern ist hier, Jupiter ist hier. Doch seht,
da ist noch ein Stern.
Nein, das ist die Venus. Wenn ich mich nicht täusche, und ich täusche mich selten, scheinen alle drei sich zum ersten Mal seit 3000 Jahren zu berühren. Die Venus nennt man den Mutterplaneten. Jupiter den strahlenden Vater. Seht ihr den nicht? Mutter und Vater. Es sieht so aus, als hätten sie sich im Himmel vereinigt.
Und der dritte Stern?
Dieser Stern heißt Charu.
Das ist... Babylonisch.
Und heißt König.
Gott spricht manchmal durch das Außergewöhnliche, das Unerwartete. Die Weisen lassen sich das nicht entgehen. Sie wollen wissen, was dahinter steckt, sie gehen der Sache auf den Grund. Gott hinterlässt seine Spuren nicht nur im Himmel, sondern auch in unserem Leben, in meinem Leben, in deinem Leben. Nimmst du sie wahr? Nehme ich sie wahr? Unglaubliche Zufälle manchmal. Manchmal unerwartete Begegnungen oder Dinge, die einfach auffällig sind. Ich meine damit nicht, dass wir jedes Erlebnis deuten und uns nach einer tieferen Bedeutung hintersinnen sollen. Nein, aber Gott spricht uns manchmal durch Unerwartetes an, das wir wahrnehmen, in Erlebnissen, auf die wir uns keinen Reim machen können. Die Weisen waren aufmerksam und das Außergewöhnliche ist ihnen nicht entgangen. In Vers 2 in Matthäus heißt es, bezeugen sie, wir haben seinen Stern gesehen und wir haben uns aufgemacht. Sie sind überzeugt, dass der die Gestirne geschaffen hat, ein großes Ereignis ankündigt und sie lassen sich darauf ein und wagen unerwartet eine Reise. Und als ich so darüber nachgedacht habe, ist mir wichtig geworden, nicht sie laden Gott in ihr Leben ein, Nicht sie laden Gott auf ihre Reise ein, sondern Gott will sie auf seine Reise mitnehmen. Er nimmt sie mit. Und in der Spannung stehen sie. Ist ja interessant, was der Schöpfer und Lenker der Gestirne da anzeigt. Aber sollte deswegen ihr Leben, sollten sie ihr Leben umstellen? Sollten sie aus dem Gewohnten ausbrechen? Es gibt Momente, an denen Gott genau das von uns möchte. Es zeichnet seine Jünger und Jüngerinnen, seine Nachfolger und Nachfolgerinnen aus. Ganz am Anfang steht der Ruf, Matthäus, folge du mir nach. Karin, folge du mir nach. Christian, folge du mir nach. Die Weisen sind uns dafür ein Beispiel.
Ödes Wüstenland, unwirkliche Ebenen, zerklüftete Gebirgszüge und dann Jerusalem.
Sicherlich hast du eine geistige Reise gemeint, Melchior. Und nicht eine, die du tatsächlich unternehmen willst.
Du willst ernsthaft in das Land Judäa reisen?
Nein. Ich will, dass wir alle drei dorthin gehen.
Melchior, es dauert sicher Monate, um das Land, von dem du gesprochen hast, zu erreichen. Geschweige von den Gefahren, die dort vielleicht auf uns lauern. Und das alles wegen eines Sterns? Nur weil er hell leuchtet, Melchior?
Balthasar, du wirst doch sicher mit mir kommen.
Der Stern leuchtet hier genauso hell wie anderswo auch.
Dabei hast du selbst gesagt, dass er über Judäa aufgeht.
Melchior, ja, aber ohne meine Instrumente, meine Karten.
Dann nimm sie mit.
Aber ich brauche doch auch meine Kissen, meine Polster. Und was ist mit dem Essen, das ich gewohnt bin?
Oh ja, das bist du sehr gewohnt.
Na und? Ich brauche meine Datteln, meine Nüsse, meine Gewürze. Ja, und mein Wein, Melchior.
Wenn du noch ein zusätzliches Kamel brauchst, bekommst du es natürlich. Los, kommt mit. Alle beide.
Das sind vergeudete Monate, Melchior. Tut mir leid. Ich kann dich nicht begleiten.
Nur ein Kamel mehr?
Entschuldigung, eigentlich sollte der Clip noch weitergehen. Der erste, der zweite. Ist der Schluss dort?
Ödes Wüstenland, unwirkliche Ebenen, zerklüftete Gebirgszüge und dann Jerusalem.
Sicherlich hast du eine geistige Reise gemeint, Melchior. Und nicht eine, die du tatsächlich unternehmen willst.
Du willst ernsthaft in das Land Judäa reisen?
Nein. Ich will, dass wir alle drei dorthin gehen.
Melchior, es dauert sicher Monate, um das Land, von dem du gesprochen hast, zu erreichen. Geschweige von den Gefahren, die dort vielleicht auf uns lauern. Und das alles wegen eines Sterns? Nur weil er hell leuchtet, Melchior?
Balthasar, du wirst doch sicher mit mir kommen.
Der Stern leuchtet hier genauso hell wie anderswo auch.
Dabei hast du selbst gesagt, dass er über Judäa aufgeht.
Melchior, ja, aber ohne meine Instrumente, meine Karten.
Dann nimm sie mit.
Aber ich brauche doch auch meine Kissen, meine Polster. Und was ist mit dem Essen, das ich gewohnt bin?
Oh ja, das bist du sehr gewohnt.
Na und? Ich brauche meine Datteln, meine Nüsse, meine Gewürze. Ja, und mein Wein, Melchior.
Wenn du noch ein zusätzliches Kamel brauchst, bekommst du es natürlich. Los, kommt mit. Alle beide.
Das sind vergeudete Monate, Melchior. Tut mir leid. Ich kann dich nicht begleiten.
Nur ein Kamel mehr?
Also manchmal ist unerwartet Schluss. Macht aber nichts. Also ich erzähle mal schnell, was passiert. Die beiden reiten dann los. Und als sie mitten in der Wüste sind und sich darüber unterhalten, dass es schade ist, dass der Dritte zurückgeblieben ist, überholt er sie auch schon von hinten. Und ist wieder da und sagt ihnen, ich konnte euch doch nicht alleine losziehen, ihr habt nämlich eure Karten vergessen. Und so sind sie gemeinsam unterwegs. Und das Spannende finde ich in der Geschichte, dass nicht alle die Entscheidung gleich schnell treffen. Manche brauchen etwas länger. Manche kämpfen mit sich und den Umständen, andere gehen entschieden voran. Entscheidend aber ist, dass sie schlussendlich alle in Bewegung sind. Darauf kommt es an. Ich glaube, das gilt auch für uns als Gemeinde. Wir wollen Neues wagen. Nicht alle werden gleich schnell aufbrechen. Es mag viele Diskussionen geben, doch eines muss man: aufbrechen. Es gilt, Schritte zu tun. Und gemeinsam gelingt es am besten. Unterwegs sind sie also, die Weisen, in unserer Geschichte, und zwar in Richtung Jerusalem. Es war logisch, die Hauptstadt anzupeilen, denn wo anders sollte der König denn gefeiert werden, als im Machtzentrum des neuen Landes. Was sie dann aber in Jerusalem antreffen, ist eine Enttäuschung. Kein Zeichen von einem Fest, keine Spuren von einem neuen König. Statt Antworten bleiben Fragen. Wo ist er, der König der Juden, den wir suchen? Wir alle kennen solche Zeiten, wo unsere Erwartungen enttäuscht werden. Zeiten, wo wir Jesus vergeblich suchen und uns die Frage stellen, Gott, wo bist du? Wir haben gerade vorhin ein eindrückliches Zeugnis gehört von Selina und ihrem Großvater, dem Wirt der Sonne. Was die Weisen auszeichnet in dieser Frage, ist ihr Herz, ihre ganze Ausrichtung. Sie wollen diesen König anbeten, sie wollen sich unterwerfen. Ganz anders Herodes. Er will herrschen, er will beherrschen.
Attilo, was führt euch hierher?
Wir sind Reisende aus dem Osten. Wir folgen dem Stern. Dem Stern aus der Prophezeiung.
Der Prophezeiung des Messias? Der Messias.
Der Messias.
Ihr drei, kommt mit.
Die drei Weisen, die Weisesten der Weisen. Was berichten sie?
Ein neuer König soll sie in Judäa erwarten.
Vater, du musst sofort veranlassen, dass deine Soldaten ihnen folgen. Dann finden wir den Mann, den wir suchen.
Damit sie Verdacht schöpfen? Dann besteht die Gefahr, dass wir ihn gar nicht finden. Bitte die drei Männer, mit uns zu speisen.
Eure Ankunft in unserem Land ist ein Werk der Vorsehung. Ich beschäftige mich schon seit Jahren mit den Worten der Propheten. Denn aus dir, Bethlehem, wird ein Fürst hervorgehen, der Hirt meines Volkes Israel.
Königliche Hoheit, auch ich habe diese Worte studiert. Ich warte schon mein ganzes Leben auf die Zeichen, die ich jetzt sehe.
So wie viele andere auch. Der Stern, der dem ihr gefolgt seid, erzählt mir, was bedeutet er?
Die Prophezeiung spricht von einem Kind.
Angekündigt von jenem Stern, dem wir nun schon seit mehreren Monaten folgen. Warum sprecht ihr von einem Kind? Sucht ihr denn nicht nach einem Mann? Einem Mann, der sich dem Volk bald als Messias offenbaren wird?
Nein, ein Kind. Ein Messias, vom geringsten aller Menschen, steigt er auf zum König der Könige.
Auch wir warten schon mit Ungeduld auf Gottes König.
Seit Jahren.
Wenn ihr ihn gefunden habt, Bitte beehrt uns doch noch einmal mit eurem Besuch, damit auch wir zu ihm gehen und ihn anbeten können.
Der Stern hatte sie im Stich gelassen. In Jerusalem wussten sie nicht weiter. Doch in solchen Zeiten der Enttäuschung, manchmal auch der Orientierungslosigkeit, gibt es nur eine Hilfe. Und auch da sind uns die Weisen ein Beispiel. Gottes Wort und seine Verheißungen geben ihnen Orientierung. Sie erhalten Ausrichtung durch die biblische Verheißung, durch sein Wort. Sie bekommen neuen Mut und neue Kraft und gehen los. Und erst als sie unterwegs sind, sehen sie plötzlich den Stern wieder. Für mich selber ist das zu einem Symbol und einem Beispiel geworden. Für die vielen Male, an denen ich nicht weiter wusste und Gott um Rat fragte und nach Bestätigung. Oft kam der Rat, dann der Aufbruch und erst dann die Bestätigung. Gott möchte, dass wir ihm vertrauen auf sein Wort hin und loslaufen, und gibt uns die Bestätigung oft erst im Laufen, wenn wir unterwegs sind. Für mich sind die Weisen da ein Beispiel. Als sie wieder unterwegs waren, sahen sie den Stern wieder. Und sie haben sich unglaublich gefreut, weil es eine Bestätigung war, dass sie auf dem richtigen Weg war. Die Weisen haben also neuen Mut, währenddem Jerusalem und Herodes in Angst versinken, sagt Matthäus. Warum? Sie wollen ihr Leben beherrschen, sie wollen es bewahren, aber die Weisen sind unterwegs und freuen sich darüber, dass Gott sie führt. Und sie erleben da Überraschungen. Was für eine Überraschung! Der König wird nicht in der Hauptstadt geboren, sondern in der Provinz, ohne Macht und ohne Pomp. Dieser König, dass er aber in ganz ärmlichen Verhältnissen geboren wurde, ist eigentlich unglaublich. Ich meine eben, wir haben uns daran gewöhnt, aber es ist unfassbar. Ich glaube kaum, dass sich das selbst Maria und Josef so vorgestellt hatten. Was für eine lange und strapaziöse Reise nach Bethlehem und was für eine Ankunft. War es denn möglich, dass der König des Universums auf diese Erde kam und kein Zimmer in Bethlehem für ihn reserviert war? Also ich weiß nicht, wer die Organisation da inne hatte, aber wenn ich heute oder jemand von uns so ein Fest vorbereiten müsste, wären diese Dinge geklärt. Sie scheinen ungeklärt, sie sind sie natürlich nicht. Gott hat alles in der Hand, aber Unglaubliches und Unerwartetes überstürzen sich. Und so kommt es, dass jeder Mensch, wie arm er auch ist, auf Jesus, den Neugeborenen, auf Jesus, den König, auf Jesus, den Sohn Gottes, schauen kann. Ob er Flüchtling ist, Vertriebener, Verachteter, Gott lässt sich finden und er kann ihn verstehen. Was für ein Wunder.
Josef, ich glaube, das Kind kommt.
Das Kind. Jetzt?
Jetzt.
Ja, wir haben es gleich geschafft. Bethlehem. Wir sind da. Wir finden eine Bleibe. Das verspreche ich dir. Sei mit dir. Hast du vielleicht eine Bleibe für meine Frau und mich?
Hier ist kein Platz für euch. Tut mir leid.
Bitte, bitte! Gibt es hier eine Herberge, die uns aufnehmen kann? Meine Frau hat Schmerzen. Gibt es eine Bleibe für uns?
Nein.
Mach die Tür auf!
Geh weg!
Helft uns!
Bitte, Herr. Bitte, steh uns bei in unserer Not.
Ruhe!
Josef! Josef!
Maria! Maria! Bitte! Ich flehe euch an! Ich verlange nicht euer Haus, nur irgendetwas, wo wir bleiben können.
Ich kann euch nur das geben.
Melchior, Kaspar. Ein Stern wird aufgehen. Habt ihr euren Glauben wiedergefunden?
Was für eine Überraschung und Ermutigung muss es für Maria und Josef bedeutet haben, als dann die unerwarteten Gäste aufgetaucht sind. Nicht nur sie, auch die Hirten waren ja überraschende Gäste gewesen nach der Geburt. Und sicher haben sie ihnen eine Bestätigung gegeben, eine Ermutigung, dass Gott zu seinen Verheißungen steht. Für die Weisen selber war es eine Überraschung. Ein König, der sich zu den Ärmsten herabgibt. Sie begegnen ihm und beugen sich vor ihm. Sie bringen ihm ihre Gaben. Dafür kennt man sie ja heute überall in den Geschichten der drei Könige. Sie geben ihre Gaben und werden damit wieder ein Vorbild. Sie nehmen teil und werden zu einem Teil der Geschichte von Jesus. Es sind unerwartete Gaben, die nicht zu passen scheinen, mindestens einige davon nicht. Und doch zeigt die Geschichte, dass sie perfekt passten. Jede Gabe war anders und jede war wertvoll, auch wenn nicht alle gleich glänzen. Gold glänzt mehr. Vielleicht denkst du, dass deine Gaben Gott gar nicht, dass deine Gaben gar nicht passen. Gib dich was du hast und bring dich mit ein. Gott hat dich so geschaffen. Er hat es dir mitgegeben. Glaub mir, es passt. Bete Gott damit an und teile deine Gaben. Bevor wir uns den letzten Clip ansehen und damit abschließen, möchte ich einen letzten Anstoß mitgeben, der über allem steht. Und das ist die Freude. Die Freude, dass Gott regiert, dass er in allen undurchsichtigen und unerwarteten Führungen ans Ziel kommt. Gott übertrifft Erwartungen. Vertrau ihm ganz und freue dich. Die Geburt Jesu war heiß umkämpft. Herodes wollte die Weisen täuschen und versuchte mit allen Mitteln, das Kind schon als Säugling zu töten. Jesus wurde schon früh zum Flüchtling in Ägypten. Doch Gott ist souverän, er kommt an sein Ziel. Gott ist so groß, sagt Maria in ihrem Loblied. Sie sagt, er, der Mächtige, hat Großes an mir getan. Mit starkem Arm hat er seine Macht bewiesen. Er hat in alle Winde zerstreut, deren Gesinnung stolz und hochmütig ist, und den Geringen emporgehoben. Und Epheser 3, 20, 21 sagt, ihm, Gott, der mit seiner unerschöpflichen Kraft in uns am Werk ist und unendlich viel mehr zu tun vermag, als wir bitten oder begreifen können, ihm gebührt die Ehre in Jesus Christus, in der Gemeinde von Generation zu Generation und für immer und ewig. Amen. Die Weisen zeigen uns also, Gott lädt alle ein. Gerade auch die Distanzierten und die man eigentlich zuletzt erwarten würde. Solche gibt es bestimmt auch in deiner und meiner Nachbarschaft oder an deinem Arbeitsplatz, bei mir. Nimm Gott wahr, erkenne seine Spuren und lass dich ein, auf ihn ein, wenn er dich anspricht. Sei mutig, mach Schritte, brich auf. In der Orientierungslosigkeit oder Zweifel halte dich an sein Wort. Seine Verheißungen und mach im Vertrauen nächste Schritte. Nimm Jesus wahr, auch in den unpassenden Umständen, und bete ihn an. Gib ihm deine Gaben, auch wenn sie nicht passend erscheinen oder nicht so glänzen wie andere. Sie passen. Freu dich, weil Gott regiert und in allem Unerwarteten und schwierigen Führungen ans Ziel kommt. Ihn kann man nicht überlisten. Gott ist groß.